Ja, guten Morgen. Es freut mich so sehr, wieder bei euch sein zu dürfen. Gott ist wirklich gut und ich möchte mich natürlich als erstens bei Pastor Manfred und auch Katharina bedanken, wieder hier bei euch sein zu dürfen und einfach Gemeinschaft zu haben und miteinander das Wort anzuschauen. Und es ist einfach etwas Besonderes, weiß auch nicht, dass mich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, wie man das so schön sagt, mit meiner Großmutter. Das stimmt, sie war schon speziell und es stimmt, niemand kam an ihr vorbei, da hast du keine Chance gehabt. Die Jeanette Roth, die war vielleicht etwas so groß, aber sie hat einen riesen Glauben. Und sie hat jedem eine Umarmung gegeben und Hände geschüttelt und sie war wirklich eine besondere Frau Gottes. Und natürlich auch du kamst ja auch an die Beerdigung, ich mag mich da erinnern, da kam der Pastor Robert und der Peter Hasler, die kamen alle und das bedeutet schon etwas. Für mich ist es echt wieder wirklich ein Vorrecht, bei euch sein zu dürfen, ich nehme es nie auf die leichte Schulter. Für mich ist es noch spezieller, weil meine Familie dabei ist. Wir wohnen in Amerika, ich bin Schweizer, ich habe immer noch einen Schweizer Pass, wir wohnen seit 15 Jahren in Amerika. Und jedes zweite Jahr kommen wir als Familie in die Schweiz, um ein bisschen Ferien zu machen, so 4 Wochen, aber auch eben an den Sonntagen zu predigen. Und meistens reise ich alleine, aber so wie jetzt dieses Mal sind sie alle dabei. Also ich habe nicht eine Mannschaft, sondern ich habe eine Frauschaft. Sie sind alle da. Amen. Dazu möchte ich schnell, dass Sie alle aufstehen. Could you all get up real quick? Meine Frau, die Chrissy, steht da schnell auf. Die Kariana und unsere Älteste, die Victoria und auch die Olivia. Sind also alle dabei. Und sie sind so schnuselig, nicht? Und übrigens, also ich bin wirklich, ich bin der Vater, der Mann, aber wir haben auch noch eine Hündin zu Hause. Es ist alles Frauen bei uns. Es gibt keine anderen Männchen oder... Bis jetzt noch nicht. Und Gottes Gnade ist größer, das kann ich euch garantieren. Was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ich stelle mich selber eigentlich nicht gerne groß vor. Ich bin einfach der Antoine aus dem Raum Zürich, so mehr oder weniger. Aber seit etwa 14 Jahren im vollzeitlichen Dienst, das kam auch ein bisschen unerwartet. Ich habe eine kaufmännische Banklehre gemacht bei Credit Suisse und ins Bible College gegangen, dort meine Frau kennengelernt. Sie ist ursprünglich aus Houston, Texas, und sie spricht aber auch Deutsch. Und wir haben einfach, der Herr hat uns so geführt, dass wir vor 15 Jahren von Zürich, vom Bankwesen nach South Carolina in die USA gezogen sind, mit nichts. 21 Schachteln voller Bücher, Kleider, Geschirr, sonstige paar Sachen. Und sind nach Amerika gezogen, um in einer Gemeinde zu helfen. Kein Job, nichts. Einfach so. Das ging natürlich eine Zeit, das ging nicht irgendwie über Nacht. Oh, jetzt gehen wir nach Amerika. Nee, das war ein längerer Prozess von etwa 8-9 Monaten. Aber seitdem wohnen wir in den Staaten und sind dann uns dieser Gemeinde angeschlossen und dann auch Assistenzpastoren geworden und. Und so ging es dann einfach weiter. Und zurzeit leite ich eine Gemeinde in Columbia, South Carolina, das ist die Hauptstadt. Wir haben dort eine Gemeinde vor 7 Jahren gefunden oder 6 oder so. Und da hat mich der Pastor angesprochen, gesagt, er möchte schon seit längerem so eine Zweigstelle, eine Niederlassung in einem anderen Stadtteil von dieser Gemeinde eröffnen. Und hat mich gefragt, möchtest du das machen? Das ist eine neue Gemeinde gründen, aber unter unserem Namen, gleiche Website, gleiche Mission. So alles ist einfach an einem anderen Ort, etwa 40 Kilometer nördlich. Ich sage, okay, fangen wir mal an. Das war vor etwa 4 Jahren. Wir haben wirklich eine tolle Gemeinde mit vielen verschiedenen Leuten. Und Gott hat es gesegnet. Und so bin ich eben auch Pastor. Es geht gut und ich reise etwa 4-mal pro Jahr ins Ausland, um an Bibelschulen zu lehren. Und im Oktober gehe ich wieder nach Kolumbien, nach Bogota, dort am Rema lehren zu dürfen. Immer einfach ein paar Reisen pro Jahr. So, das ist so ein bisschen, was wir zurzeit tun. Und natürlich, die Mädels gehen schön brav in die Schule und lernen viel. Und das Leben geht ja schnell, gell? Das Leben geht schnell. Die Jahre vergehen so schnell. Gut. Nochmals, Pastor Manfred und Katharina, danke Vielen Dank. Ich glaube, das ist schon mein viertes Mal bei euch, wenn ich mich nicht täusche. Das ist echt lieb. Und ich dachte, noch nie an einem Sonntag, das stimmt. Jawohl, haben wir mal Heilungsschule gemacht, Freitag, und dann die Mittwochabende ein paar Mal. Genau, hast du recht. Du, lass uns beten. Ich glaube, das schadet nie, gell? Amen. Vater, wir danken dir gerade jetzt einfach nochmals für diesen wunderbaren Tag. Danke, dass du hier bist unter uns durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir für deine Gegenwart. Und Herr, ich bitte dich, dass das Wort heute Morgen unser Leben verändern wird. Dass wir nicht nur eine Predigt hören, die vielleicht gut tönt und so weiter, aber sondern ein Wort für uns alle hören, das uns eben von innen heraus verändern wird, damit wir einfach weiterhin im Glauben wandeln können und andere segnen können. Vater, wir danken dir dafür und wir loben und preisen dich. Amen und Amen. Der Titel meiner Botschaft heute Morgen ist: Versprochen ist versprochen. Versprochen ist versprochen. Und im Jesaja 55, Vers 11 steht, und da hat Gott gesprochen, und er sagte: So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Ich glaube, viele von uns kennen diese Schriftstelle, und wirklich ist es ist wirklich genau das, dass der Herr hat sein Wort gegeben, damit es eben etwas bewirken kann, etwas zustande bringen kann. Und der Herr möchte sozusagen seine Verheißungen oder seine Versprechungen halten. Und er möchte, dass wir diese Versprechen in unserem Leben und diese Verheißungen eben in Anspruch nehmen können. Und damit wir nicht nur selbst gesegnet werden können, sondern andere segnen können dadurch. Es ist wirklich, heute Morgen ist meine Absicht, mit euch das Leben vom Abraham ein bisschen genauer anzuschauen. Der Abraham war eigentlich ein Mensch wie wir, hat auch Fehler gemacht und trotzdem hat ihn Gott benutzt und zu ihm gesprochen und Großes getan. Und wir werden heute Morgen eigentlich einige verschiedene Kapitel im 1. Mose anschauen, die mit dem Abraham zu tun haben. Wenn wir jetzt 5 oder 7 Stunden Zeit hätten, dann können wir alles lesen. Aber den Abraham findet man das erste Mal im 1. Mose 12. Und dazu könnt ihr mal zum 1. Mose 12 aufschlagen. Und wie gesagt, Abraham, von dem hört man immer wieder. Und der beginnt im 1. Mose 12 bis zum 1. Mose 22, das sind also 11 Kapitel mehr oder weniger über Abraham und sein Leben. Und wir werden von diesen 11 Kapiteln, werden wir etwa 8 kurz anschauen. Also nicht das Ganze, sondern mehr die Highlights. Und ich glaube, wir können alle etwas heute Morgen von Abraham lernen. Ich glaube, viele von uns werden uns selbst mit ihm identifizieren können. Und das wollen wir heute tun. Also, 1. Mose 12 und Verse 1 und 2. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Vers 4. Und Abram ging hin, wie der Herr ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Also stellt euch mal den Abram vor. Es steht, dass er etwa 75 Jahre alt war, als Gott zu ihm sprach. Wir wissen, dass Abram auch sehr vermögend war. Er hatte Diener und Herden und Kühe, alles Mögliche. Ihm ging es gut. Er war eigentlich schon in seinem Lebensabend. Er hat schon so ein bisschen den Ruhestand genossen. Und da kommt doch Gott und sagt: Du Abraham, ich möchte, dass du aus diesem Land, wo du jetzt bist, einfach wegziehst in ein Land, das ich dir zeigen werde. Weißt du, das ist schon noch eigentlich eine interessante Situation. Also es ist 75 und bezieht schon die AHV und es geht ihm eigentlich relativ gut, alles im grünen Bereich. Und da kommt der Herr und sagt einfach: Du, zieh weg, zieh in ein anderes Land. Und sagt ihm noch nicht, wohin. wir fliegen ja immer einige Male pro Jahr und um zu predigen und so weiter. Also bis jetzt bin ich noch nie in ein Flugzeug reingegangen, wo es dann hieß, ja, wir sagen euch dann später, wo wir hinfliegen. Ich glaube, niemand von uns wird einfach in dieses Flugzeug steigen und sagen, ja, gehen wir mal schauen. Aber so war die Situation für Abraham. Mit dem Zielort, in Anführungsstrichen, unbekannt. Dann sagt aber auch noch Gott, dass er den Abraham zu einer großen Nation machen möchte. Sagte, du wirst all diese Nachkommen haben, du wirst ein Segen sein. Aber wir müssen verstehen, dass der Abraham mit seinen 75 Jahren, er hat noch keine eigenen Kinder. Aber Herr, ich bin jetzt ein bisschen älter. Wie ist das überhaupt möglich? Wie können wir das zustande bringen? Vielleicht einige Fragezeichen. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Also nicht nur, ich will dir eine große Familie geben, so vielleicht zu fünft und schön, sondern eine große Nation. Darf ich vielleicht diese Frage stellen für alle von uns? Sind wir bereit, unseren Komfort, das uns Vertraute, hinter uns zu lassen und in etwas Neues hineinzugehen? Wären wir dazu bereit? Und wir sehen am Ende des vierten Verses, dass Abraham dem Herrn gehorchte. Und da sehen wir schon etwas, was den Abraham eben auszeichnete. Er gehorchte. Er gehorchte dem Herrn. Er tat es, obwohl er nicht einmal wusste, wohin er gehen würde. Weiter geht es im 1. Mose Kapitel 14 und Vers 19 und 20. Dort trifft der Abraham auf den Melchisedek. Ja, der Melchisedek, der mit diesem komischen Namen. Der Melchisedek war ein, steht in der Bibel, er war der König von Salem, aber auch eben ein Priester Gottes. Und irgendwie kommt der Abraham mit diesem Melchisedek zusammen und der Melchisedek segnet den Abraham, also der Mann Gottes segnet Abraham. Und wir können das im Vers 19 lesen. Vers 19 steht, und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Was hier eben passiert ist, vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, aber als der Abraham wegzog, nahm er seinen Neffen Lot mit sich. Der Lot wurde regelrecht gekidnappt. Und der Abraham hat dann 318 seiner Krieger, seiner, wir können sagen seiner Privatarmee, losgeschickt, um den Lot zu befreien. Wegen dem Kidnap. Und er geht hin, sie holen ihn raus und haben auch eben eine Beute ergattert. Und von dieser Beute gab der Abraham dem Melchisedek den Zehnten. Also da sehen wir auch wieder etwas über den Abraham, was wir alle lernen können. Der Abraham respektierte und ehrte den Mann Gottes in seinem Leben. Obwohl er ihn noch nicht eigentlich gut gekannt hat. Das war einfach dieses eine Mal. Und wie gesagt, der Melchisedek kam und segnete ihn. Und Abraham sagte, schau, ich gebe dir hier einen Zehnten. Ich möchte dich in dem Sinn auch ehren oder unterstützen, damit dein Dienst weitergehen kann. Also auch da sehen wir etwas, was wir lernen können. Der Abraham hatte Respekt vor dem Mann Gottes. Und empfang auch eben diesen Segen von Melchisedek. Wisst ihr, ich glaube, dass der Herr immer wieder, vielleicht in unregelmäßigen Abschnitten in unserem Leben, jemand so vorbeischickt in unserem Leben. Das kann vielleicht nur einmal diese eine Person sein, die eben zu uns spricht und zu uns etwas besonders sagt oder vielleicht für uns betet oder sagt, schau, mir hat der Herr dies oder jenes gesagt und ich möchte dir das einfach mal sagen. Ich möchte dich segnen oder vielleicht geben die dir was oder sie beten für dich, was auch immer. Aber es gibt so quasi so strategische Zeiten oder Zeitpunkte in unserem Leben, wo eben jemand auftaucht, so aus dem Blauen, aus dem Nichts, könnte man sagen, aber der Herr hat sie gesandt. Und das ist schon wirklich besonders, wie dieser Melchisedek einfach den Abraham segnet und sagt, du bist gesegnet, mit dir kommt es gut. Wir sehen auch im 1. Mose 19, dass Abraham ein Mann des Gebetes war. Ich werde keine Verse aus diesem Kapitel lesen, aber dort geht es um die Stadt von Sodom und Gomorra. Und der Abraham wusste, wie Fürbitte zu leisten. Und er spricht mit Gott und sagt, schau Gott, wenn es jetzt, weil Gott wollte diese Stadt zunichte machen, wegen all den Sachen, die angingen. Und was dann eben passierte, das ist, dass der Abraham zu Gott ging und sagt, schau mal, wenn es jetzt 50 gerechte Leute gäbe in dieser Stadt, würdest du sie vernichten? Da sagte Gott, nein, würde ich nicht. Und er geht von 50 auf 40 und bis auf, glaube ich, 10 runter oder so. Aber er dealt mit dem Herrn. Er macht die Fürbitte als Mensch vor dem Herrn. Sagt, du, wenn es eben noch ein paar gerechte Leute in dieser Stadt gäbe, würdest du bitte sie nicht zunichte machen, wegen den Gerechten. Also er wusste, wie beten. Also der Abraham ehrte den Mann Gottes, er betete, er gehorchte dem Herrn, also er ging auf den Weg, zog weg von, was er kannte, in etwas Unbekanntes, etwas Neues. Und jetzt wird es auch sehr interessant. Im 1. Mose Kapitel 15 können wir mal Vers 3 lesen. Und dort steht, und Abraham sagte, siehe, er spricht jetzt auch wieder zu Gott, Abraham sagte, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Vers 5, und Gott führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und in Vers 6 steht am Anfang, und Abraham glaubte dem Herrn. Also der Abraham hat ja schon diese Verheißung von Gott erhalten. Ganz dort am Anfang, im Kapitel 12, hat Gott gesagt, ich will dich zu einer großen Nation machen. Jetzt im Kapitel 15 geht Abraham zu Gott und sagt, schau mal, ich habe jetzt noch keine Nachkommen. Wie ist das überhaupt möglich? Wie kannst du das schaffen, Herr? Wie kriegen wir das hin? Eine große Nation. Also zu diesem Zeitpunkt ist Abraham eigentlich nur eine Nation von zwei. Abraham und seine Frau Sarah. Eine Nation von zwei. Und das ist es schon. Herr, du hast gesagt, du willst uns zu einer Riesennation machen. Wie ist es möglich? Eine Nation von zwei ohne Flagge, also wirklich nichts. Wir haben nichts zu bieten. Aber es ist ganz interessant, dass der Herr dann eben auf den Abraham hinzugeht und sagt, geh mir mal raus. Abraham, komm raus aus dem Zelt. Oder heutzutage, komm raus aus dem Büro oder aus der Wohnung. Lass uns mal nach draußen gehen und guck dir mal die Sternchen ein bisschen an. Abraham, bitte, beginne mal zu zählen. Und beginne sie zu nennen und zu zählen. Und ihr wisst doch, wie schwierig es ist, Sterne zu zählen. Man kann mal kurz anfangen und schon bald ist man, oh, habe jetzt der vergessen, dort links. Und kleiner Bär, großer Bär, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Wisst ihr, ich glaube, es ist interessant zu sehen, dass Gott eben Abraham rausnahm aus seinem Büro, wo er gerade saß. Und vielleicht war er eben am Denken, Herr, wie ist es möglich? Und jetzt bin ich ja auch schon wieder ein paar Jährchen älter und immer noch keine Kinder, große Nation. Sarah und ich, super, nicht so gut. Wie ist es möglich? Und der Herr nimmt ihn einfach mal kurz raus. Einige von uns müssen vielleicht einfach mal kurz raus sozusagen und was anderes anschauen, statt immer nur im gleichen Trott, im gleichen Routine, gleichen Ritual, alles Gleiche. Und der Status quo, so gefährlich. Der Durchschnitt, das Gleiche, immer die gleiche Routine, die gleichen Abläufe. Und es ist schon gut, wenn man eine gewisse Routine hat. Hey, um 6 Uhr morgens aufstehen. 10 nach 6 duschen, rasieren, z'morgen, Bus, schaffe, hi, schlafe und wieder gleiche. Es ist schon gut, es gibt diese Routinen, die sind okay, aber ab und zu muss man einfach raus aus dem Zeugs. In anderen Worten, Gott hat dem Abraham quasi gesagt, schau mal all diese Sterne an, dann verstehst du, wie groß ich bin. Er hat vielleicht auch das gesagt zum Abraham, schau, anstatt nur auf dich zu schauen und auf dein Pult zu schauen, mit deinem Taschenrechner, wie du das alles zusammenzählst, wie das alles vielleicht zusammenkommen könnte, möchte ich jetzt, dass du rausgehst und eben hoch schaust. Kopf hoch, Abraham. Schau auf etwas anderes. Schau mal, wie groß ich bin. Denkst du nicht, wenn ich all diese Sterne machen kann, dass du einen Sohn gebären kannst oder durch deine Frau? Und er glaubte dem Herrn, steht. In anderen Worten, er hat dem Abraham gesagt, denke anders. Schau auf etwas anderes. Schau auf den Herrn. Schau auf den, der eben diese Sterne gemacht hat. Und die Geschichte geht weiter. Im 1. Mose Kapitel 16 und Vers 1. 1. Mose 16, Vers 1. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Also wir sind immer noch im Punkt A. Es ist noch nicht, also immer noch die Nation von zwei. Vielleicht mit einem Logo oder mit einer Flagge in Bearbeitung eventuell. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, der Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Vers 4. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, als Sarai sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Wir kennen ja die Geschichte, also der Abraham ging zu Hagar, zur ägyptischen Magd. Sie wird schwanger und der Ismael wird geboren. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott ja gesagt hat, dass zum Abraham, dass die Nachkommenschaft wird aus dir und Sarah kommen. Also jetzt sind sie an einen Punkt gelangt, wo eben ein gewisser Druck ist eben da. Der hat sich aufgebaut, Druck, Ungeduld und so weiter. Und ich glaube, da befinden einige von uns vielleicht in dieser Situation. Wir haben ein Versprechen Gottes, eine Verheißung Gottes, wir glauben, es ist immer noch nicht passiert und jetzt wird man langsam ungeduldig. Und in dieser Situation sieht man, wie eben Menschen, und das machen wir seit jeher, Menschen kommen mit einem selbstgemachten Plan. Also sie versuchen dem Herrn nachzuhelfen. Die Sarai sagt, weißt du was, Abraham, vielleicht müssen wir da das irgendwie anders herkriegen. Du gehst zur Magd rein und dann hoffentlich klappt es so, weil ich hab aufgegeben. Ich weiß nicht, wie das überhaupt möglich ist. Ich bin müde, ich bin alt. Sie sagt auch, ich glaube, der Herr hat mich verschlossen. Also es tönt sehr pessimistisch. Und in dieser Situation hat man so quasi eine Dreieckbeziehung. Du hast den Abraham, die Sarah und eben die ägyptische Magd. Und jetzt, da sie jetzt eben auch schwanger geworden ist, wird die Sarai oder die Sarah ist jetzt eifersüchtig auf sie. Und es ist die gewisse Spannungen da und das ist nie gut, oder? Man hat Neid und Eifersucht, weil der Abraham eben was tat, was gegen Gottes Wort ging. Neid und Spannungen. Wisst ihr, wir müssen uns daran erinnern, dass Gottes Zeitpunkt oder Gottes Timing nicht immer gleich ist wie mein Kalender. Gottes Timing gleich nicht Swiss Timing. Okay? Gottes Timing gleich nicht meinem Outlook-Kalender. Und die von euch, die vielleicht den Google-Kalender brauchen, auch der gleich nicht immer Gottes Kalender. Gott ist nie zu spät, aber wir wollen immer ein bisschen früher. Gell? Der Abraham hat er vielleicht alles versucht. Und ich kann mir eigentlich vorstellen, dass er vielleicht das sogar gerechtfertigt hat vor Gott. Vielfach machen wir das, wenn wir an einen Punkt gelangen, wo es klappt einfach nicht. Jetzt müssen wir mit dem eigenen Plan etwas bewerkstelligen oder dass es eben dann klappt. Ich kann mir vorstellen, dass der Abraham einfach gesagt hat, du es. Wir haben alles versucht. Wir waren beim Hausarzt, wir waren beim Gynäkologen, wir haben Medikamente und Pillen versucht. Und Gott, erzähle es bitte nicht, Sarah, aber gestern habe ich noch den Psychologen gesehen. Und Herr, du weißt ja auch, wir haben schon alles Mögliche versucht, Kerzchen und Kuschelrock. Es geht nicht. Wisst ihr, der Herr möchte, dass wir Glaubensschritte nehmen. Ja, er möchte, dass wir proaktiv sind, nicht nur reagieren, sondern agieren. Das Problem beginnt, wenn wir gegen Gottes Wort verstoßen. Und sie haben ja dem Sinn verstoßen mit der ägyptischen Magd. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern. Meine Frau und ich haben ja uns am Rema in Amerika kennengelernt. Das sind auch schon 18, 19 Jahre her. Übrigens, letzten Sonntag war unser 17. Hochzeitstag. Halleluja, ja. Amen. Dürft ihr klatschen, natürlich. Und wir haben uns am Rema kennengelernt und uns hat jemand diese Geschichte erzählt, dass viele Jahre vorher gab es einen Schüler dort am Rema, der eine finanzielle Not hatte. Und es war an der Zeit, das Schulgeld zu bezahlen. Und er hatte das Geld nicht. Und er glaubte und betete und Herr, bring das Geld ein. Und es kam einfach nicht. Und dann hat er eben einen Fehler gemacht, so ein bisschen wie Abraham und die Sarah. Der hat dann wegen dem Druck und weil eben noch nichts gekommen ist, hatte diese Idee gehabt, eine Tankstelle zu überfallen. Damit er das Schulgeld kriegen kann, um eben das Schulgeld zu bezahlen. Für die Bibelschule, genau. Also müsst ihr euch so einen, in Anführungsstrichen, einen christlichen Überfall vorstellen. Ich weiß nicht, wie das genau abgegangen ist, aber stellen wir uns das mal vor. Der geht rein und sagt, Hände hoch, und zwar im Namen Jesus. Hände hoch, wie im Lobpreis. Und er überfällt die Tankstelle, aber kurz darauf findet ihn die Polizei und die Konsequenz ist eine Gefängnisstrafe. Jawohl, im Namen Jesus, gib mir den Zaster, jetzt, Amen. Danke vielmals, Gott segne dich, Amen. Halleluja, Herr, du bist mein Versorger. Die Konsequenz war eine Gefängnisstrafe. Und übrigens, so sollte man nicht einen Gefängnisdienst beginnen. Amen. Also hier haben wir ein klassisches Beispiel von Abraham. Ein Menschen wie du und ich. Fehler gemacht. Und trotzdem ist Gott barmherzig. Wir sehen das im 1. Mose 17. Die Geschichte geht weiter. Trotz allem ist Gott barmherzig. Und übrigens, jetzt im Kapitel 17 ist Abraham 99 Jahre alt. Wow. Jawohl, Herr, wir glauben immer noch. Im Vers 2 steht, da spricht also Gott zum Abraham. Das ist nach dem Fehler, nach dem Ismael. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Vers 4. Das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Stellt euch vor, Abraham ist jetzt 99, Gott spricht zu ihm und es geschehen drei Dinge. Erstens einmal macht Gott mit dem Abraham einen Bund. Sie schließen einen Bund. Und dann das zweite ist, der Abraham kriegt eine Namensänderung. Also von Abraham zu Abraham. Und Abraham bedeutet, haben wir schon gelesen, Vater einer Menge von Nationen. Wie gesagt, zur Zeit sind sie immer noch zu zweit. Vielleicht mit Flagge jetzt. Und das ist alles. Knappe 100 Jahre alt. Und Gott, das dritte ist, Gott bestätigt die Verheißung. Er sagt ihm, ich will dich vermehren. Könige werden zu dir kommen. Du wirst gesegnet sein. Wow. Vater einer Menge von Nationen. Stellt euch den Abraham vor, wenn er, als er auf die Ämter gehen musste, um seinen Namen zu ändern. Wie heißet sie? Vater einer Menge von Nationen. Wie viele Kinder haben sie denn? Null. Vater von vielen Nationen. Wer sind sie? Was meinen Sie? Weil der Sport, das vielleicht das Belächeln werden? Sicher nicht eine einfache Phase. Oder den Abraham, wenn er da vielleicht die Straße runtergeht, in Schaffhausen, und da sagt ihm, hallo Abraham, was ja eben Vater vieler Völker, viele Nationen. Ja, ohne Kinder, genau, stimmt. Das muss ja komisch sein. Aber Gott hat seinen Namen verändert. Gesagt, von jetzt an wirst du anders heißen. Wisst ihr, schlussendlich kommt es nicht darauf an, was andere über uns sagen. Worauf es ankommt, ist, was Gott über uns sagt. 1. Mose 21, Verse 2 und 3. Abraham ist jetzt sage und schreibe 100-jährig. 25 Jahre nach der Verheißung. In Vers 2 steht, und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaac. Es ist interessant, wie im Vers 3 nochmals ganz klar gesagt wird, wer den Sohn gekriegt hat und wer die Mutter ist und wer und so weiter. Schaut nochmals, es steht, und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hat, also nicht jemand anders, den Namen Isaac. Ganz klar definiert, mit 100 Jahren. Wow. Und es ist interessant, dass eben 1. Mose 21 im Vergleich zum Kapitel 17, ist etwa ein Jahr oder so spät, also die Namensänderung wurde gemacht und dann nachher wurde sie schwanger und jetzt wurde der Isaac geboren. Versprochen ist versprochen. Wie gesagt, es gibt mein Timing und andere Timing und Vorstellungen und Erwartungen und schlussendlich wird Gottes Wort zustande kommen. Weil Gott größer ist. Er kennt unsere Situationen. Und ja, wir glauben für verschiedene Dinge. Und gewisse Dinge brauchen einfach länger. Sagen, Herr, wie und wo und was? Doch noch ein Kapitel, das ich noch ein bisschen anschneiden möchte. Kapitel 22 vom 1. Mose. Bin noch nicht ganz fertig. Hier kommt der große Test. Kapitel 22 vom 1. Mose. Im Vers 2, Gott spricht zu Abraham. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Aber Herr, jetzt zu diesem Zeitpunkt ist der Isaak ein junger Mann. Und jetzt kommt Gott wieder und sagt dem Abraham, jetzt möchte ich, dass du deinen Sohn, sagt er sogar, seinen einzigen Sohn, dass du ihn jetzt mitnimmst und ihn für mich opferst. Die Frage ist, würden wir das tun? Mein Bestes, mein Einziges. Das ist ein bisschen wie eben der Test oder eine Meisterprüfung für den Glauben von Abraham. Aber schaut, was passiert in Vers 3. Und da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hat. In den nächsten paar Versen hier möchte ich ein paar Sachen aufzeigen, die wirklich wieder für den Abraham sprechen oder in dem Sinn auszeichnen. Es geht um seinen Glauben, aber auch um seinen Gehorsam. Im Vers 2 haben wir gesehen, dass Gott zu Abraham kommt und sagt, so nimm deinen Sohn und opfer ihn dort am Berg Moria. Im Vers 3 steht, dass der Abraham sich frühmorgens aufmacht. Gehorsam. Könnt ihr euch vorstellen? Endlich hat er diese Verheißung. Der Isaak ist jetzt schon ein junger Mann. Jetzt sagt doch Gott, dass er ihn eben opfern soll. Aber der Abraham hat gehorcht. Oder er gehorchte. Er ging frühmorgens, er hat nicht lange gewartet. Es steht auch in diesem gleichen Vers, dass er eben seinen Esel sattelte. Also er machte, was er tun konnte, obwohl vielleicht in seinem Kopf viele Fragen durchgingen. Herr, wieso und warum? Und jetzt bin ich noch älter. Und diesen Kampf, den wir ab und zu haben, unser Herzen ist im Glauben und in unserem Kopf haben wir all diese Fragen und diese Zweifel. Zur gleichen Zeit ein Riesenkrieg, der da vor sich hergeht. Also er sattelte seinen Esel und er spaltet Holz mit der Axt. Wir bereiten uns vor, wir tun, was wir können, obwohl es nicht einmal Sinn macht. Also, wir sehen den Gehorsam von Abraham. In Vers 5 steht, da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Je nach Übersetzung steht es vielleicht ein bisschen verschieden, aber hier sehen wir etwas über den Glauben von Abraham. Was hier so besonders ist, ist Folgendes. Der Abraham hat ja den Isaak mitgenommen und zwei Knechte. Sie kommen an einen bestimmten Punkt und der Abraham sagt diesen beiden Knechten, ihr beiden wartet hier, ich und mein Sohn gehen dort rüber, um den Herrn anzubeten. Und dann steht, und wir werden zurückkommen. Wow. Wir werden zurückkommen. Isaak und ich. Im Hebräer Kapitel 11 müssen wir dort aufschlagen. Dort hat es einige Verse über den Abraham. Das ist natürlich mit dem Rückblick. Aber dort steht, dass der Abraham dem Herrn so vertraute, dass wenn im Falle des Falles, vertraute ihm so sehr, dass er einfach dachte, der Herr im Notfall kann ja dann auch den Isaak von den Toten wecken, wenn es nötig wäre. Das war sein Glaube. Wow. Aber er sagt den Knechten, wir kommen zurück. Obwohl Gott gesagt hat, opfer Isaak. Abraham. Die Bibel sagt ja auch, dass Abraham der Vater unseres Glaubens ist. Abraham ist eine Inspiration in dem Sinn. Also wir werden zu euch zurückkehren. Vers 7, schau, was da passiert. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Vers 8, da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Da sehen wir wieder den Glauben von Abraham. Der Isaak stellt eine Frage, eine sehr gute Frage. Er sagt, wir gehen dem Herrn opfern. Wir haben Holz, wir haben sogar ein Feuer dabei, aber etwas fehlt fürs Opfer. Wo ist es? Und Abraham im Glauben hat einfach gesagt, der Herr wird versorgen. Der Herr wird dazu schauen, es, dieses Opfer, ich weiß, in dem Sinne, ich weiß noch nicht wie genau, aber der Herr hat alles unter Kontrolle. Er wird es machen. Er wird es richten. Und sie gingen weiter. Wisst ihr, ich glaube, da kann man auch wieder vom Abraham lernen. Vielfach haben wir ja nicht alle Antworten und wir können nicht alle Details jemandem weitergeben, aber man kann einfach sagen, weißt du was? Der Herr wird dazu schauen. Ich weiß noch nicht, was in 2 Wochen passieren wird, aber der Herr wird dafür versorgen. Wenn nichts anderes, dann kann man das ja auch so sagen. Der Herr wird dazu schauen. Der Herr ist größer. Der Herr kennt schon die ganze Situation und weiß, wie alles ablaufen wird. Der Herr wird versorgen. Der Herr wird morgen mir helfen, wenn ich vielleicht mich mit meinem Vorgesetzten treffen werde. Obwohl ich ein mulmiges Gefühl habe, ich werde wissen, was zu sagen. Ich muss nicht Angst haben vor ihm. Ich muss mich nicht einschüchtern lassen, aber ich kann zuversichtlich sein im Herrn. Und der Herr wird mir die richtigen Worte geben. Also in anderen Worten, man kann schon im Glauben, das in Anführungsstrichen, das Richtige sagen. Und einfach sagen, Herr, du wirst mir helfen. Es kommt gut, weil du auf meiner Seite bist, weil du mir helfen möchtest. Du bist mit mir. Du hilfst mir. Der Heilige Geist wohnt in mir. Der Heilige Geist, unser Lehrer, unser Leiter oder Führer, der uns das aufzeigen wird, was auf uns zukommen wird. Der Herr ist treu. Und das ist einfach absolut, wie können wir das auf Deutsch sagen? Powerful. Ja, einfach mega, oder? Wie er einfach dem Isaac diese Antwort gibt und sie gehen dann weiter. Vers 9. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Wir kennen den Rest, die meisten von uns sicherlich kennen den Rest von der Geschichte. Gerade in diesem Moment, als eben Abraham wieder im Gehorsam Gottes, Vers 10 ist Gehorsam, purer Gehorsam, er streckt seinen Arm aus. Gerade dann ruft ein Engel und sagt, Abraham, warte. Und er dreht sich und sieht einen Widder im Gebüsch und nimmt ihn raus und opfert diesen Widder wieder statt den Isaac. Aber wieder, wir haben den Gehorsam von Abraham. Er hätte es getan. Ich habe mal einen Prediger gehört, hören sagen, wie das, um dieses Ganze sich besser vorstellen zu können. Er hat gesagt, als der Abraham dieses Messer in die Höhe zieht, seinen Arm ausstreckte, genau in diesem Moment hat der Himmel oder die Engel haben ein Foto gemacht von dieser Situation, um zu beweisen vor dem Teufel, vor Gott, vor allen, dass da genau jetzt, er hätte es getan. Und dann stopp, da schon wieder. Als Beweismittel sozusagen. Klick, 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 klick. Ein paar Fotos. Amen. Wow, er hätte es getan. Also Isaac war praktisch tot. Er hätte es getan. Hier ist noch etwas anderes. Versorgung folgt auf Gehorsam. Versorgung folgt auf Gehorsam. Der Herr versorgt, wenn wir ihm gehorchen oder wenn wir ihm nachgehen und einen Schritt dahin machen. Jetzt gehen wir ein bisschen nach links, nach rechts und er versorgt. Das haben wir auch, wir zwei erlebt, meine Frau und ich, vor 15 Jahren. Ich gehe weg vom Bankwesen und wir ziehen nach Amerika. Wir kannten eigentlich niemand dort. Wir hatten den Pastor ein bisschen kennengelernt, der wusste, dass wir kommen, aber keine Stelle, kein Salär, nichts. Wir kamen, um einfach in der Gemeinde zu helfen. Wir gaben alles weg. Wir wohnten in der gleichen Wohnung für 2 Jahre, wo meine Oma wohnte, dort in Zürich-Widikon. Und der Seebahnstraße mit dem ganzen Verkehr unten durch. Und wir gingen dann und wir zogen nach Amerika um mit den 21 Schachteln. Und das war alles. Wir haben unsere Möbel weggegeben, unsere Betten, unsere alles Mögliche. Auch unser Auto. Wir waren so geführt. Wir kommen nach Amerika, jemand gibt uns ein Auto. Schon vorher hat dann jemand für die 21 Schachteln das Cargo bezahlt. Das waren 2000 Franken. Er hat einfach gesagt, ich möchte das für euch übernehmen. Wow. Da kommen wir nach Amerika und vorher gibt uns noch jemand anders einen riesen Geldbetrag und sagt, ihr könnt euch damit neue Möbel kaufen. Wow! Halleluja! Wir gehen in ein Land, wo wir niemanden kennen. Wir wissen wirklich noch nicht, was passieren wird. Und übrigens, im ersten Jahr dort drüben, weil ich ja keinen Job hatte, weil wir einfach in der Gemeinde halfen, bin ich beim JCPenney, das ist so wie ein Yelmoli dort drüben, in der Herrenkonfektion wurde ich angeheuert, um Anzüge zu verkaufen, mit Krawatten und all dem Zeugs. Ich habe vorher noch nie was verkauft. Aber ich musste ja irgendwas verdienen. Und in einem Jahr habe ich im JCPenney Anzüge verkauft. Das ist eigentlich ironisch, weil vorher habe ich Anzüge angehabt in der Bank. Jetzt verkaufe ich sie für $5.50 in der Stunde. Woo! Der Herr weiß, wo wir sind. Amen. Und irgendwie hat er immer für uns versorgt. Und dann kam unsere erste Tochter zur Welt. Eine Woche später, nach ihrer Geburt, hatte ich noch einen zweiten Job. Ich habe meinem Schwiegervater geholfen und so auf dem Bau, einfach, wie sagen wir, Sweeping. Ja, reinigen, neue Wohnungen, einfach reinigen. Auch einfach so ein bisschen Geld zu verdienen, um in der Gemeinde zu helfen. Eine Woche nach der Geburt unserer Tochter kriege ich einen Anruf vom Pastor, der sagt, ich möchte dich anheuern als den Assistenzpastor und Administrator der Gemeinde. Wärst du interessiert? Ja. Wow. Und natürlich, das ist ein Vollzeitsalär, es war mehr als natürlich meine 55 im JCPenney und auch der Job, den meine Frau hatte bis zu diesem Zeitpunkt, kombiniert. Es war mehr als das, der Herr hat versorgt. Wow. Dann war ich genau fünf Jahre dann in der Staff dort, im Staff von dieser Gemeinde, haben da geholfen, viel lernen dürfen und. Der Herr versorgt, der Herr weiß, wo wir sind. Aber Versorgung folgt auf Gehorsam. Eine Schriftstelle möchte ich mit euch noch anschauen, im Römer 4, Vers 19 bis 21. Nochmals eine Referenz über den Abraham. Vers 19 steht, und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war. Und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, Vers 20, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Vers 21, und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Er war einfach überzeugt. Er wusste es. Der Herr kann es tun. Er hat zwar einen Fehler gemacht, machte nichts. Der Herr war barmherzig. Der Abraham war genauso einer wie du und ich. Nicht viel anders. Einfach eine andere Zeitepoche. Menschen sind Menschen. Menschen essen, Menschen gehen schlafen, Menschen lieben Musik, was auch immer. Menschen sind Menschen. Wir alle brauchen den Herrn. Wir alle brauchen die Hilfe vom Herrn. Und ich glaube, wir konnten alle uns ein bisschen mit diesem Abraham identifizieren in verschiedenen Zeitpunkten in dieser Predigt. Und ich glaube, schlussendlich ist es eine Herzensangelegenheit. Ja, versprochen ist versprochen. Ja, wir glauben an die Verheißung. Und Herr, jawohl, und gib mir und so weiter. Halleluja, schön und recht. Aber schlussendlich ist es eine Herzenseinstellung. In anderen Worten, es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir etwas aufgeben müssen, damit wir vorangehen können. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle alles weggeben müssen. Das sage ich nicht. Bitte nicht. Sei geführt, aber es gibt gewisse Momente im Leben, was auch immer es ist, dass man loslassen muss. Wie am Anfang, als Gott zu Abraham sagt, du, ich möchte, dass du ausziehst. Weg von deiner Familie, weg von dem, was du kennst, in ein anderes Land, das ich dir zeigen werde. Und er ging. Mit 75. Die Frage ist, sind wir bereit, alles aufzugeben und quasi auf den Altar zu legen? Genauso ein bisschen wie der Abraham den Isaac auf den Altar gelegt hat, sein Bestes dem Herrn gegeben hat, es losgelassen hat. Und wir können nur hinzugewinnen. Wenn wir alles weggeben für den Herrn, gewinnt man. Es macht keinen Sinn da oben, weil es nicht, wie sagt man, it doesn't add up. Es macht keinen Sinn, mathematisch vor allem nicht. gebt es auf und wie bitte? Aber der Herr, die Frage ist, bist du bereit, alles aufzugeben, damit Gott etwas noch Größeres in dir tun kann? Sei geführt. Mach nicht etwas Dummes. Aber wenn der Zeitpunkt kommt, wenn der Herr sagt, lass diesmal los. Wie fest hängst du an diesem Ding? Es kann ein Hobby sein, es kann Geld sein, es kann, ich weiß, es kann irgendetwas sein, was uns einfach, würde ich bitte mit mir aufstehen, damit wir zusammen beten können. Wisst ihr, wir haben absolut nichts zu verlieren. Wirklich nicht. Wir sind, als wir auf diese Welt kamen, kamen wir mit nichts. Und wenn wir zurück zum Herrn gehen, gehen wir mit gar nichts. Es bleibt alles hier. Ein kurzes Leben. Würdet ihr eure Augen kurz schließen? Vater, ich bete jetzt für jede Person in diesem Raum, die gerade vielleicht jetzt mit diesem Thema am Ringen ist. Es gibt vielleicht gewisse Dinge, die einfach losgelassen werden müssen. Und Herr, ich bete gerade jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist uns das aufzeigst, diese Bereiche in unserem Leben, wo wir so festhangen. Und es tut schon fast weh, weil wir so fest dran hangen. Wir sind verkrampft. Und wir realisieren nicht, dass wenn wir es endlich mal loslassen, dann werden ja unsere Hände frei und wir können neu empfangen. Herr, mit allen Augen geschlossen, darf ich kurz bitten, wenn irgendjemand hier ist, der genau mit diesem Thema zu kämpfen hat, einfach kurz seine Hand hochzuhalten. Danke, danke, einige von euch. Irgendetwas in deinem Leben, du weißt es ganz genau, das muss ich jetzt einfach loslassen. Irgendjemand anders, wir haben über 7, 8, 9, 10. Ihr werdet nicht nach vorne kommen müssen. Ich möchte einfach für euch beten, einfach ein äußerliches Zeichen von, okay, Herr, ich gebe auf. Sonst noch jemand? Herr, gerade jetzt bete ich für meine Brüder und Schwestern. Vater, du siehst ihr Herzen, du siehst aber auch, dass sie Veränderung möchten. Dass sie willig sind, okay, Herr, ich werde das tun, was du mir aufzeigst. Ich werde dorthin gehen, wo du mir zeigst. Ich werde es loslassen, damit ich hinzugewinnen kann, damit ich ein größerer Segen kann, sein größeren Segen sein kann für andere. Vater, ich bete, dass du uns jetzt helfen wirst in den kommenden Tagen und Wochen, wirklich deinem Plan nachzufolgen. Und Vater, ich danke dir, dass du uns Weisheit gibst, dass wir nicht etwas Verrücktes tun müssen oder uns unter Druck setzen müssen, sondern einfach dem Geist Gottes, der ja Friede ist, nachfolgen können. Vater, wir danken dir dafür. Und Herr, ich spreche deinen Segen über das biblische Glaubenszentrum aus. Vater, ich danke für Pastor Manfred und Katharina. Ich danke dir für all die, die helfen, die im Dienst sind, die mithelfen. Vater, ich danke dir, dass diese Gemeinde gesegnet ist in jedem Bereich. Vater, ich danke dir, dass du die Ressourcen hast, dass du weiterhin einen super Plan hast, eine schöne Zukunft hast für diese Gemeinde. Wir danken dir, dass diese Gemeinde ein Licht ist, ein helles Licht in einer dunklen Welt und dass Leute hinzukommen werden und von dir hören, von der guten Nachricht. Im Namen Jesus, Amen und Amen. Amen. Gott segne euch. Amen. Amen. Amen.